Am 27. Dezember 1831 sticht die HMS Beagle von Plymouth in England aus in See. Ihr Ziel sind zunächst die Kanarischen Inseln. Anschließend soll die Reise weiter nach Südamerika gehen, um Vermessungsarbeiten durchzuführen und die damals verfügbaren Karten zu verbessern. Die Fahrt unter dem jungen Kapitän Robert Fitzroy wird die Beagle einmal um die ganze Welt führen. Brasilien, Argentinien, Feuerland, die Galapagos-Inseln, Tahiti, Neuseeland, Australien, Südafrika, die Azoren und vieles mehr. Was sich jetzt wie eine Traumreise auf einem luxuriösen Kreuzfahrtschiff anhört, war damals ein echtes Wagnis. Keine Satellitennavigation, keine Unwetterwarnungen, kein Funkkontakt. Knapp 5 Jahre werden vergehen, ehe die Beagle England wieder erreichen wird. Dass der Hafen in Plymouth geschichtsträchtig war, wusste Fitzroy natürlich. 1577 startete hier Sir Francis Drake zur ersten Weltumrandung eines Engländers, ab 1768 James Cook dreimal zu seinen Entdeckungsreisen. Was der Kapitän zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht ahnen kann, ist, dass diese Fahrt zum Auslöser des wohl bedeutsamsten Ereignisses für die gesamte Menschheit seit der Reformation werden wird. Robert Fitzroy hatte den Kapitänsposten 3 Jahre zuvor von Pringle Stokes übernommen, der während der ersten Expeditionsreise der Beagle Selbstmord begangen hatte. Der damals erst 23-jährige Fitzroy führte die Beagle sicher zurück nach England. Die zu erwartende Einsamkeit, die Gewissheit, lange von Heimat und Familie getrennt zu sein, all die Gefahren und Entbehrungen, die vor ihm standen, schürten in Fitzroy die Angst, das gleiche Schicksal wie sein Vorgänger zu erleiden. Er suchte deshalb nach einem standesgemäßen, naturwissenschaftlich gebildeten Begleiter, ein zur damaligen Zeit nicht unübliches Vorgehen. Er fand diesen in einem ebenfalls jungen Mann, der praktischerweise neben seinen naturwissenschaftlichen Studien gerade sein Theologiestudium abgeschlossen hatte. Der Name des erst 22-jährigen Begleiters ist Charles Robert Darwin. Auf dieser Reise wird Darwin über 1500 Tiere in Spiritus konservieren und mit nach England nehmen, ebenso tausende Häute, Felle, Knochen, Pflanzen und Notizen, aus denen Darwin in den folgenden Jahren seine Evolutionstheorie entwickeln wird. Die Evolutionstheorie, das bedeutsamste Ereignis seit der Reformation, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Das ist mit Sicherheit ein Stück weit Ansichtssache, ich denke nicht. Denn das Aufkommen der Evolutionstheorie hat ähnlich starke Konsequenzen gehabt wie die Reformation. Und beides Mal sind ganz zentrale Fragen behandelt worden. In der Reformation war es die Frage, wie werde ich gerecht vor Gott? Und es stand dabei überhaupt nicht zur Debatte, dass der Mensch gerecht ist, sondern wie er es werden kann. Und das war davor alles irgendwo so ein Gewabbel, wurde so verbogen, wie es den Mächtigen gerade gepasst hat. In der Reformation stand jetzt auf der einen Seite die Kirche, die hat für sich in Anspruch genommen, von Sünden freisprechen zu können, entweder aufgrund guter Werke, Frondienste, Bußübungen oder was auch immer, oder indem man sich davon freigekauft hat. Auf der anderen Seite standen die Reformatoren, die haben in die Bibel geschaut und gesehen, dass das völliger Quatsch ist, dass Gerechtigkeit vor Gott ein Geschenk ist, dass wir uns das gar nicht verdienen können, sondern dass allein der Glaube an allein Jesus uns vor Gott gerecht spricht, und zwar nicht, weil wir so gut sind, sondern allein aus Gnade, weil Jesus für unsere Sünden gebüßt hat. Die zentrale Frage war also, Werke oder Gnade? Mit der Evolutionstheorie kam jetzt die Frage, woher komme ich, woher kommen wir auf den Tisch? Durch Darwin, und das ist der positive Teil der Geschichte, kam das Thema unter die Lupe. Im Kern dreht sich dabei um die Frage Evolution oder Schöpfung, Zufall oder genialer Plan. Was habe ich heute mit euch vor? Zunächst werden wir einen kurzen Blick auf die Evolutionstheorie werfen. Danach schauen wir uns die Schöpfungsgeschichte an. Und im dritten Teil möchte ich gemeinsam mit euch über Konsequenzen aus der einen oder anderen Sichtweise nachdenken. Ich habe euch heute keine nur Predigt mitgebracht, sondern einen auch Vortrag. Und ich habe noch bei keiner Predigt so extrem zusammenstreichen müssen wie vorher wie bei der jetzt, womit unweigerlich die ein oder andere Lücke bleibt. aber ich halte dieses Thema an sich für so zentral und wichtig und deshalb auch für richtig, dass wir uns auch am Sonntagmorgen damit mal beschäftigen. Was sagt jetzt also die Evolutionstheorie über die Entstehung der Tiere, der Menschen, der gesamten Welt aus? Das lässt sich in einem einzigen Wort ganz gut zusammenfassen: Zufall. Ja, die Evolutionstheorie erklärt die Entstehung alles Lebens mit Zufall. Irgendwann am Anfang hat es einfach das Leben gegeben, wo das herkommt, weiß keiner. Durch zufällige Mutationen haben sich Lebewesen verändert. Und diejenigen, deren Mutationen jetzt auf bestimmte Anforderungen im Lebensraum gepasst haben, die waren im Vorteil, dann haben die sich vermehrt, wieder miteinander gepaart und so ging das immer im Kreis rum. Diejenigen, die sich dann nicht weiterentwickelt haben, die mussten als Bakterium im Wasser bleiben, die sich ein bisschen entwickelt haben, das wurden Insekten, die sich weit entwickelt haben, wurden Säugetiere und an die Spitze hat es der Mensch geschafft. Soweit die Theorie. Und die heißt nicht umsonst Theorie, denn eines ist ja nicht bewiesen. Und jetzt regen sich vielleicht innerlich gleich zwei Gruppen auf. Die erste Gruppe sagt vielleicht, ja, warum soll das nicht bewiesen sein? Da gibt's doch Forscher und Publikationen und was weiß da alles, das weiß doch jeder. Das ist doch bewiesen. Und die zweite Gruppe sagt vielleicht, ja, Moment mal, in der Bibel steht doch, dass Gott die Welt geschaffen hat. Wie kann man sich überhaupt Gedanken über was anderes machen? Für die erste Gruppe wartet die Predigt ab. Für die zweite Gruppe, wenn wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist und ich tue das, dann kann Wissenschaft uns keine Erkenntnisse liefern, die der Bibel widersprechen. Aber natürlich kann Wissenschaft Ergebnisse bringen oder Erkenntnisse, die in der Bibel nicht vorkommen. In der Bibel steht zum Beispiel nicht drin, in welcher Situation Paracetamol besser geeignet ist als Ibuprofen. Schauen wir uns an, wie arbeiten solche Forscher? Die beobachten und analysieren Pflanzen und Tiere extrem genau. Zum einen mal über das Aussehen, über ihr Verhalten und in jüngerer Zeit auch über Genanalysen. Und wenn Tiere jetzt sich ähnlich verhalten, ähnlich ausschauen, ähnliches Essen und so weiter, wenn die DNA sich ähnelt oder wenn sie gleiche Sequenzen enthält, dann werden diese Tiere in Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten eingeteilt nach den herausgefundenen Eigenschaften. Und daran ist nichts falsch. Im Gegenteil, das ist sogar hilfreich, denn das beschleunigt unser Lernen. Es werden Abhängigkeiten deutlich und Ähnlichkeiten und es hilft uns zum Beispiel, Krankheiten besser zu verstehen und damit auch wirksamer zu bekämpfen. Aber jetzt machen sie einen großen Fehler. Aus der Tatsache, dass Lebewesen sich ähnlich verhalten oder ähnlich sind, schließen die, dass die voneinander abstammen. Und genau für die Schlussfolgerung gibt es keine Beweise. Die Biologie ist eine empirische Wissenschaft. Das bedeutet, Biologen führen Experimente durch. Und wenn unter gleichen Voraussetzungen, mit gleichen Handlungen, gleiche Ergebnisse rauskommen, dann haben sie eine biologische Gesetzmäßigkeit. Und genau das ist aber den Evolutionsbiologen kein einziges Mal gelungen. Die haben es zwar probiert mit Bakterienkulturen und die haben da so viele Generationen simuliert, wie sie annehmen, dass vom angeblichen Affenmenschen bis zum heutigen Menschen waren. Was ist dabei rausgekommen? Ihr könnt es euch denken, nichts. Das ist absurd, ja? Das ist eine grenzenlose Anmaßung, nur aufgrund von Beobachtungen Regeln aufzustellen, die hinterher Gesetze zu nennen, ohne dass ich ein einziges Mal das irgendwo überprüfen oder gar beweisen kann. Ich bin Elektrotechniker und als solcher weiß ich nicht, was schlimmer ist. Dass Naturwissenschaftler so vorgehen oder dass alle Welt das glaubt. In der Elektrotechnik gibt es für alles Versuchsaufbauten. Johannes ist heute da, wunderbar. Ja, was passiert? Unsymmetrisch belastetes Drehstromnetz, Neutralleiter fällt aus, Standpunkt verschiebt sich und damit die Spannungen. Wir müssen das noch ein bisschen üben, gell, Johannes? Standpunkt verschiebt sich, gibt es Formeln dafür. Ja? Das kann man aufbauen, unterschiedliche Glühlampen, man kann das messen, man kann es rechnen und was kommt hinterher dabei raus? Das passt überein. Und wenn ich morgen daherkomme und behaupte, es gibt andere Formeln, dann muss ich irgendeinen Aufbau liefern, der das Ganze beweist. Oder ihr kennt vielleicht das CERN, dieses europäische gemeinsame Kernforschungszentrum in der Schweiz. Und die haben dort unter anderem einen 27 Kilometer langen Teilchenbeschleuniger, einen Tunnel. Hat 3 Milliarden Euro gekostet. Das sind 3000 Millionen, das ist eine Menge Geld. Wozu? Um Theorien und Annahmen zu untersuchen und zu beweisen. Machen die das alle zum Spaß? Ich habe da mal was, um das noch ein bisschen zu verdeutlichen. Topf und Schöpflöffel. Wenn man da jetzt ein Labor drauf losen lässt, irgendeinen Forscher, dann kann der die jetzt genau untersuchen. Ja, dann wird er feststellen, beide sind aus 18/10er Edelstahl. 18% Chrom, 10% Nickel, 72% Stahl. Dann wird er beobachten, okay, die arbeiten zusammen, im einen ist Suppe drinnen, im anderen kommt sie raus. Beide werden vom Menschen bedient, ja, und sie teilen sich auch noch den gleichen Lebensraum, Küche und Esszimmer. Genau, ja, muss man eigentlich drüber lachen, ja. Kein Mensch käme jetzt auf die Idee zu behaupten, dass der Schöpflöffel vom Topf amstammt oder dass beide irgendwie einen gemeinsamen Vorgänger haben. Jetzt kann natürlich jemand einwenden und sagen, naja, das sind ja keine Lebewesen. Das stimmt. Aber was ist dann Leben, wenn eben nicht nur Materie? Was ist der Unterschied zwischen einem Menschen eine Sekunde vor seinem Tod und eine Sekunde hinterher? Hat sich das Aussehen geändert? Die Körpertemperatur? Die DNA? Was ist Leben? Wo kommt Leben her? Und wo geht das Leben hin, wenn es aus einem Lebewesen verschwindet? Auf all die Fragen hat die Wissenschaft keine Antwort. Gott sei Dank haben wir die Bibel und wir lesen mal, was da über den Anfang des Lebens steht. Das ist ganz einfach zu finden. Die Bibel fängt nämlich genau damit an. Und da steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser.
Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und morgen der erste Tag.
Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, wie der Scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und morgen der zweite Tag.
Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art. Und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag.
Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte 2 große Lichter. Ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere. Dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag.
Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass das gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet die Erde, das Wasser im Meer. Und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag.
Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, wieder herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, sehe da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag.
Was für ein Text. Da fällt es irgendwie schwer, da jetzt anzuknüpfen und weiterzumachen. Natürlich kannte ich den Text vorher, aber mir ist erst in der Vorbereitung auf heute so diese Schönheit des Textes aufgefallen und ich war einmal mehr ganz begeistert wieder von Gottes genialen Bauplan. Was für ein Unterschied. Auf der einen Seite Zufall und Zellhaufen, auf der anderen Seite ein genialer Schöpfer, der ins Leben ruft und sich über seine Schöpfung und über seine Geschöpfe freut. Natürlich steckt in dem Text auch jede Menge Poesie und wir können jetzt drüber streiten, wie wörtlich wir jede Aussage zu nehmen haben. Was mit Gewölben gemeint ist, dass die Bezeichnung für Lichter, für Sonne und Mond doch kindlich ist und so weiter. Aber die Bibel ist kein wissenschaftliches Buch. Die Bibel ist kein Physikbuch, keine wissenschaftliche Streitschrift. Und die Bibel ist auch nicht für Besserwisser geschrieben, die jeden Buchstaben so lange umdrehen, bis nichts mehr von dem übrig bleibt, was da eigentlich gestanden ist. Natürlich kann man sich darüber streiten, wie lange ein Tag an der Stelle ist, ob das jetzt wirklich 24 mal 60 Minuten mal 60 Sekunden sind oder ob wir nach der Erkenntnis von Petrus und Psalm 90 rechnen müssen, was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie 1000 Jahre und was für uns 1000 Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Aber was soll das bringen? Welchen Mehrwert an Erkenntnis haben wir davon? Ob die Erde in 6 Tagen oder 6000 Jahren oder irgendwas dazwischen drin erschaffen worden ist. Zu nichts davon wären wir Menschen auch nur annähernd in der Lage. Und selbst 6000 Jahre sind nur ein Wimpernschlag im Vergleich zu allem, was uns die Forscher weismachen wollen, wie lange die Erde gebraucht hat. Und ich halte es weiterhin für völlig verkehrt, irgendeine Hybridentstehung zu generieren, auch wenn das völlig dem Zeitgeist entspricht. Bloß niemandem wehtun, irgendwie hat doch jeder ein bisschen recht und eigentlich meinen wir alle das Gleiche. Und dann werden die Lücken in der Evolutionstheorie mit Gott gefüllt. Ja, gesteuerte Evolution nennt sich das dann. Aber Gott ist kein Lückenbüßer, sondern genialer und allmächtiger und heiliger Schöpfer und Herrscher. Und die Bibel ist kein wissenschaftliches Buch, aber sowohl für Verstand als auch für das Herz geschrieben. Und beide kommen auf ihre Kosten in den Text. Das Herz freut sich an der Poesie des Textes, freut sich an der Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen, die aus jedem Vers spricht, wie Gott alle Lebewesen segnet, wie Gott jeden seiner Schritte ansieht und feststellt, dass sie gut sind, wie Gott eine Wüste und leere Erde mit Leben und Schönheit füllt. Und er am Ende die Schöpfung als Gesamtes anschaut und zu dem Schluss kommt, dass alles, was er gemacht hat, sehr gut war. Und der Verstand staunt über die Genialität des Plans, wie Gott seine Welt Schritt für Schritt aufbaut, wie Gott Ordnung ins Chaos bringt, wie er alle seine Teile der Schöpfung aufeinander abstimmt und jedem Geschöpf seinen Platz zuweist und es deshalb nach seiner Art schafft. Ist euch das aufgefallen? 10-mal kommt die Formulierung im Text vor. Und Gott schuf einen jeden nach seiner Art. Kein Zufall, keine Abwandlung von irgendjemandem, sondern von Gott bewusst geschaffen, so wie er es wollte. Und mit welcher überschäumenden Vielfalt, und zwar echter Vielfalt, und nicht das, wozu das Wort heute missbraucht wird. Wir können Gott nicht erfassen. Und wer sich die Schöpfung genauer anschaut, wird es immer wieder feststellen. Vor etlichen Jahren, da habe ich immer, wenn ich in der Früh auf die Arbeit gefahren bin, das Lied hat der ganzen Schöpfung im Auto laufen lassen. Wir haben es vorhin gesungen. Herr der ganzen Schöpfung, du spannst den Himmel weit. Dein Licht erfüllt das Universum. Deine Größe erfüllt das ganze All. Du bist heilig. Und wenn ich dann so in der Früh, wenn die Sonne aufgeht und mir fährt da rein und den Himmel gesehen und links und rechts überall die Natur, wie sie in dem Morgen aufsteht, dann war ich jeden Morgen richtig begeistert von Gottes Schöpfung, von Gottes Werk, habe ich ihn darin erkannt. Oder wenn ich im Frühjahr, sehe die Bäume, ihr wisst, im Winter, ja, ist alles kahl und kalt und leblos, monatelang tut sich gar nichts und dann im Frühjahr kehrt einfach das Leben in den Baum zurück, Leben im Überfluss. Leider stumpfen wir Menschen im Laufe der Zeit ab. Kann mich und uns alle nur auffordern, lasst uns das immer wieder bewusst wahrnehmen. Lasst uns immer wieder über die Schöpfung staunen. Und wenn uns das bewusst wird, dann wird uns auch Gottes Größe bewusst. Dann können wir nur mit König David einstimmen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst. Aber genau so ist Gott. Für uns ist es unbegreiflich. Ein Gott, der all das geschaffen hat, der solche unglaubliche Macht hat, der nimmt sich um uns an. Für den sind wir wichtig. Für den bist du wichtig. Du selbst hast mein Innerstes geschaffen, hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass ich so staunenswert und wunderbar gestaltet bin. Ich weiß es genau, wunderbar sind deine Werke. Wunderbar geschaffen bist du nach deiner Art, weil Gott dich so haben wollte, wie du bist. Schöpfung oder Evolution, warum ist es wichtig? Weil von der Entscheidung, wem du glaubst, die Beantwortung der zwei wichtigsten Fragen abhängt. Wie soll ich mein Leben führen? Und was passiert mit mir einmal? Wo gehe ich mal hin? Alles schön und gut, aber was hat die Schöpfungsgeschichte damit zu tun? Wir Menschen verlassen uns ja sehr auf unsere Sinnesorgane und vor allem auf Sehen. Aber Gott können wir nicht sehen. Wir haben generell kein Sinnesorgan, mit dem wir Gott direkt wahrnehmen können. Aber wir können Gott an dem erkennen, was er tut. Wo Rauch ist, da ist auch Feuer. Wo Licht ist, da gibt's eine Quelle. Und wo Schöpfung ist, da gibt's einen Schöpfer. Für mich ist das der stärkste Beweis für die Existenz Gottes, der Anker in Zweifel und Anfechtung. Die Schöpfung, die so wunderbar ist, so vollkommen, so perfekt aufeinander abgestimmt, da gibt's für mich absolut keinen Zweifel, dass es Gott gibt. Diese Logik stammt übrigens nicht von mir, sondern vom Apostel Paulus. Dabei gibt es vieles, was sie von Gott erkennen können. Er selbst hat es ihnen ja vor Augen geführt. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Wir können Gott in seiner gesamten Majestät nicht fassen und begreifen, aber wir können sie sehen und erfahren. Und damit wissen wir, dass es Gott gibt. Das war vorhin, als wir Herr der ganzen Schöpfung auf Englisch gesungen haben, wusste ich übrigens nicht, ich kannte den Text auch nicht, da war noch eine Zeile drin, the universe declares your majesty. Und das ist eigentlich, das ganze Universum verkündet deine Majestät. Es ist nicht nur die Schöpfung auf der Erde, das gesamte Universum, wenn wir denken, wie viel von dem wir heute wissen und kennen, und wie man immer wieder entdeckt, wie unendlich groß das ist, all das verkündet uns Gottes Majestät. Und damit sind wir bei der ersten Frage, wie soll ich mein Leben führen? Und da mache ich jetzt doch noch mal einen kurzen Schwenk zur Evolutionstheorie. Ich habe hier einen Auch-Vortrag angekündigt. Ich könnte den ganzen Vormittag, und das ist keine Übertreibung, mit Widersprüchen und Ungereimtheiten in der Evolutionstheorie füllen, mache ich nicht, aber zwei davon möchte ich mal kurz rauspicken. Zum einen ist da der Begriff Evolution an sich. Gleichzeitig übrigens das stärkste Argument gegen die Evolutionstheorie. Die Wissenschaftler unterscheiden zwei Arten von Evolution. Mikroevolution und Makroevolution. Mikroevolution bedeutet dabei die Verstärkung oder Abschwächung von Eigenschaften, ne, in der Regel durch Selektion oder durch gezielte Kreuzung. So sind zum Beispiel die verschiedenen Hundearten aus dem Wolf entstanden. Aber alle Eigenschaften, die Hunde haben, waren im Wolf vorher schon da. Es ist also durch Züchtung nur passiert, dass man einzelne Eigenschaften eben verstärkt hat und andere abgeschwächt. Aber man erschafft damit nichts Neues und vor allem nichts Höherwertigeres. Wir schaffen es durch Züchtung zum Beispiel nicht, einem Hund das Fliegen beizubringen. Genau das aber wäre Makroevolution und das wäre noch nie irgendwo beobachtet worden. Oder durch Zucht, das ist was für ein Rudi, haben wir den Ertrag beim Weizen vervielfältigt. Ja, aber jetzt sät heute mal eine moderne Weizensorte, Elixir C zum Beispiel, auf einen Acker und lasst den 3 Jahre stehen. Macht 3 Jahre gar nichts an dem Acker. Was denkt ihr, wie viel Weizen findet ihr nach 3 Jahren noch auf dem Acker? Nichts mehr. Ja, wir haben zwar eine Eigenschaft, nämlich den Ertrag durch Züchtung extrem herausgezogen, aber so viele andere sind verkümmert, dass diese Pflanze ohne menschliche Obhut in der freien Natur überhaupt nicht mehr überlebensfähig ist. Weiterentwicklung? Ja. Höherentwicklung? Nee. Neue Eigenschaften? Nein. Evolution? Logisch. Mikroevolution. Und so ist es mit allen Beispielen, die immer als Beweis für Evolution herangezogen werden. Es sind Beispiele von Mikroevolution. Und die, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang, ist mit der Bibel absolut in Einklang. Gott schuf einen jeden nach seiner Art. Und was Gott geschaffen hat, das können wir für uns nutzbar machen, aber wir können nichts hinzufügen. Und als zweiter Widerspruch aus der Geologie, wenn die Evolutionstheorie stimmen würde, dann haben sich die Lebewesen ja ganz langsam verändert. Dann hätte es irgendwo in der Urzeit ein Tier geben müssen, das Gras frisst, aber eigentlich in Wirklichkeit auf Blätter steht. Und jetzt war das so, eben die Tiere, die längere Beine und längere Hälse gehabt haben, die sind gut an Blätter, an Sträuchern und so weiter hingekommen, die waren wieder im Vorteil, dann haben sie sich natürlich stärker vermehrt und immer diejenigen mit den längsten Beinen, längsten Hälsen waren eben im Vorteil und so ist langsam über die Zeit aus diesem Urtier die Giraffe entstanden. Wenn das stimmen würde, dann müsste es ja dazwischen drinnen Millionen und Milliarden Tiere geben, die irgendwo Zwischenstufe drinnen sind. Und die Geologen müssten es bei den Ausgrabungen finden, so wie sie alle möglichen anderen ausgestorbenen Tiere finden. Haben sie aber nicht. Ja, kein einziges. Den Einwand hat Darwin übrigens selbst gelten lassen und hat gehofft, dass mit der Zeit die Geologen das Problem schon lösen werden. Ergebnis nach 160 Jahren, null. Warum glauben jetzt die Menschen einer Theorie, die so voller Widersprüche ist? Warum gibt man sich so viel Mühe, die offensichtliche Handschrift des Schöpfers zu übersehen? Darüber, dass alle Eigenschaften, zum Beispiel auch die sozialen vom Hund, schon im Wolf vorhanden sind, gibt's tolle weltliche Sendungen übrigens, die stehen davor und die wollen die Schöpfung nicht sehen. Warum blenden Menschen ihre eigene Erfahrung so komplett aus? Wo ist jemals von alleine Ordnung ins Chaos gekommen? Schau mal über in eurem Blog, wenn in eurem Zimmer völliges Chaos herrscht, räumt sich das von alleine auf? Ja, ganz sicher nicht. Und was ist, wenn jetzt doch auf einmal ohne euer Zutun Ordnung im Zimmer ist? Na, da gibt's irgendeine gutmütige Mutter, die es nicht mehr mit anschauen hat können und räumt auf. Also es gibt auf jeden Fall eine Intelligenz hinter der Ordnung. Und jetzt sind wir am Kern, weshalb die Evolutionstheorie so viel Glauben gefunden hat, weil damit nämlich genau diese eine Konstante in der Gleichung wegfällt, Gott. Denn wenn es einen Gott gibt, der uns geschaffen hat, dann ist auch klar, dass Gott uns zu einem Zweck geschaffen hat. Und das geht ja jetzt überhaupt nicht zu einem Zweck. Am Schluss auch noch einen Plan für mein Leben, mir Vorschriften machen, wie ich mein Leben zu leben habe. Ich bin mein eigener Herr. Ich mache mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt, weil ich es mir wert bin, denn unterm Strich zähle ich. Und wenn es jemanden gibt, der über mir steht, dann kommt er am Schluss noch auf die Idee und zieht über dem Strich was ab. Das ist der wahre Grund dafür, weshalb Gott aus der Lebensgleichung raus muss. Die Menschen wollen selbst Gott sein. Und das Bedürfnis hat die Evolutionstheorie erfüllt. Denn wenn alles durch Zufall entstanden ist, wenn selbst der Mensch nichts anderes als eine Laune der Natur ist, dann kann ich ja die Regeln nach meinen eigenen Maßstäben, nach meinen Zielen festlegen. Und wenn ich noch weiter gehe, dann ist der Mensch ja eigentlich auch nur ein Tier. Ein hochentwickeltes zwar, aber auch nur ein Tier. Und wenn der Mensch nur ein Tier ist, dann kann ich die ja eigentlich auch so einteilen wie andere Tiere. Hat der Zoologe Ernst Haeckel gemacht. Der ging davon aus, dass Menschen nicht eine einzige Art darstellen, sondern insgesamt 12 Arten in 4 Gattungen. Wisst ihr, was das bedeutet? 12 Arten in 4 Gattungen. Bei den Katzen gibt's zum Beispiel die Gattung Felis, gehört unsere Hauskatze dazu, und die Gattung Panthera, da sind Tiger und Löwe und so weiter drin. Haeckel hat also ernsthaft behauptet, dass Menschen, und zwar jetzt nicht aufgrund von unterschiedlichen Eltern, von unterschiedlicher Umgebung, von unterschiedlicher Erziehung, sondern nur aus Zugehörigkeit zu einer Rasse, dass Menschen so unterschiedlich sind wie ein 200 Kilogramm schwerer, 2 Meter großer Löwe, der in Rudeln lebt, und die einzelgängerische, verschmuste Katze auf eurem Sofa. Die germanische Rasse hat er als überlegen angesehen, die Juden als biologisch untauglich. Wo das hingeführt hat, wissen wir alle. Der Gedanke ist schwer erträglich, und auch sowas hier vorne zu sagen, ist eigentlich schwer erträglich, aber wenn wir Evolution logisch zu Ende denken, dann kommt es dabei raus. In der Landwirtschaft machen wir das doch auch. Wir suchen uns die Tiere raus, die wir am schönsten und besten halten, paaren die miteinander, dass am Ende noch mehr von dem rauskommt, was wir richtig finden, und was nicht passt, kommt auf den Schlachthof. Und spätestens an der Stelle muss jedem klar werden, wessen Handschrift das Ganze ist. Der große Verderber, der Entzweier, der Durcheinanderwerfer, der kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Und darum geht's bei der Entscheidung, Schöpfung oder Evolution. Ein liebender, segnender Vater, der Freude an der unendlichen Vielfalt seiner Geschöpfe hat, der einen Plan für unser Leben hat, oder teuflischer Hass, Tod und Einfall. Leben nur für die Stärksten, alle anderen kommen weg. Zur zweiten Frage, wo gehe ich hin? Wenn wir auf der einen Seite grenzenlosen Hass, bestialische Grausamkeit haben, was ist dann das maximal mögliche Gegenteil? Unendliche Liebe. Woran können wir unendliche Liebe erkennen? Wenn jemand aus Liebe sich selber völlig zurücknimmt, dem anderen alles, aber wirklich alles gibt, was er hat. Und wenn er dafür keine Gegenleistung erwartet, sonst wäre es keine Liebe, sondern bestenfalls ein Handeln. Und diese vollkommene, unendliche Liebe finden wir. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ein Vater, der seinen Sohn hergibt, der ihn leiden und sterben lässt. Und das alles, damit wir Menschen einen Weg haben, um wieder zu Gott zu kommen. Damit das Verhältnis, das wir Menschen schon im Paradies zerstört haben, wieder ins Lot kommt. Und nicht, weil wir gut sind. Gott sucht sich eben genau nicht die Besten raus, sondern diejenigen, die ihre völlige Mittellosigkeit anerkennen und zugeben. Schaut euch die Welt heute an. Wie viel Mühe geben sich die Menschen, gut zu sein, dem Ideal zu entsprechen. Kampf um die ideale Figur. Gesundheit um jeden Preis. Schönheit so schön, um von jedem und jeder begehrt zu sein. Karriere machen, aber bitteschön mit ausgeglichener Work-Life-Balance, in den richtigen Kreisen verkehren, ein tolles Haus, um das einen die anderen beneiden, ständig den neuesten technischen Schnickschnack, Familie mit Vorzeigekindern, die Persönlichkeit entwickeln, von allen möglichen Seminaren und Yoga, ein bisschen über Astrologie bis hin zu Buddhismus, Hauptsache Sinn, aufsehenerregende Urlaube, von denen man anderen vorschwärmen kann, mindestens 1000 Freunde bei Facebook, Follower bei Twitter, Instagram oder was auch immer. Der Kampf für die gute Sache, egal ob Klima oder Gleichberechtigung, gegen Plastik und Rechts, für Vielfalt und Bienenrettung. Nur, damit kein falscher Eindruck entsteht, in viel zu vielen Punkten finde ich mich selber wieder. Nicht, dass ich so wäre, sondern dass ich offensichtlich oder insgeheim danach strebe. Was ist jetzt mit Menschen, die nicht so sind? Die diese Norm ganz offensichtlich nicht erfüllen, die weder reich noch schön sind, die die Leistungsnorm nicht bringen, statt Karriere Toilette putzen, Kinder, die Probleme machen, Urlaub im Schwimmbad. Was ist mit Menschen, die allein sind? Ich bin überzeugt, dass alle Inklusions- und Vielfaltsgeschwafel zum Trotz die Gesellschaft in der Hinsicht noch nie so brutal war wie heute. Stichwort Hate Speech, Internet und immer wieder mal durch. Und dass den allermeisten Menschen bewusst ist, wie wenig okay sie eigentlich sind. Welchen Wert hat so ein Mensch in der Evolutionstheorie? Die gute Nachricht ist, mit solchen perfekten, selbstgerechten Leuten kann Gott nichts anfangen. Wenn jemand alles selber schafft oder meint zu schaffen, wozu braucht er dann Gott? Gott will Menschen, die eine Beziehung mit ihm eingehen, denen er seine Liebe schenken kann. Menschen, die sind wie der Zöllner im Tempel. Jesus erzählt dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin. Die Räuber, die Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Der Zöllner blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Gott hat seinen Sohn hergegeben, damit genau solche Menschen Leben haben. Jesus verspricht uns Leben, Leben im Überfluss, für jeden, der an ihn glaubt und das als Geschenk annimmt. Schöpfung oder Evolution. Ein liebender Vater, der dir absolut nichts vorenthält. Oder der tägliche Kampf darum, die Norm zu erfüllen und überzuerfüllen. Und das Ganze nur, damit nach 70, 80, 90 Jahren alles aus ist. Fakt ist, dass wir weder das eine noch das andere wissenschaftlich beweisen können. Die Indizien aber, die dafür sprechen, dass die Welt das Ergebnis von Gottes Schöpfung ist, die sind ebenso erdrückend wie die Indizien, die gegen die Evolutionstheorie sprechen. Dennoch bleibt's am Schluss eine Glaubensfrage. Der Mathematiker Blaise Pascal hat es mal so formuliert. Gott zeigt so viel von sich, dass jeder, der glauben will, glauben kann. Und er lässt so viel von sich im Dunkeln, dass keiner, der nicht glauben will, glauben muss. Gott hat uns mit freiem Willen ausgestattet und den Willen können wir auch dazu nehmen, um ihn abzulehnen. Schöpfung oder Evolution? Vielleicht hast du dich noch nie mit der Frage beschäftigt oder hast sie für unwesentlich gehalten. Für mich ist die Antwort klar. Mit dem Verstand eines Technikers, mit der Logik eines Programmierers und mit dem Herzen eines Menschen. Da gibt's nicht den Anflug einer Uneinigkeit oder Widerspruch. Ich und du und du und du. Wir alle sind Geschöpfe Gottes. Ich möchte das an einem letzten Beispiel verdeutlichen. Hoppala. Ich habe es heute früh probiert, hat dreimal in Folge funktioniert. Warum bewegt sich der Ball? Wenn wir jetzt einen Physiker fragen, dann kann der den Ball wiegen. Und der kann die Rotation vermessen. Er kann dann aus dieser Rotation und der Masse, kann er die Rotationsenergie berechnen. Der kann uns erklären, dass die Rotationsenergie in dem Fall in einen rotatorischen und translatorischen Anteil zerlegt werden müssen, dass der translatorische zusammen mit der kinetischen Anfangsenergie den Ball weitertreibt, gebremst durch die Luftreibung oder den Fuß von Dani Mokros. Stimmt es? Stimmt es? Ja, das stimmt. Ist das eine Antwort auf die Frage? Nee. Warum bewegt sich der Ball? Weil ich ihn geschossen habe. Warum bist du hier? Weil sich eine Ei- und Samenzelle vereinigt haben, weil sich Zellen teilen, weil deine DNA menschlich ist, weil du Proteine gegessen hast, aus denen dein Körper aufgebaut ist, weil dein Herz schlägt und all deine Zellen mit Nährstoffen versorgt. Nein, du bist hier, weil Gott dich geschaffen hat, weil Gott wollte, dass es dich gibt und dass du so bist, wie du bist. Du bist ein Gedanke Gottes. Und ein genialer noch dazu. Und lass dir von keinem was anderes einreden. Du bist gewollt.